Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem nicht nur Urlauber in Nöten stecken nach der Pleite des britischen Tourismuskonzerns Thomas Cook. Nach der Insolvenz sind auch zehntausende Arbeitsplätze gefährdet. Sorgen auch in Deutschland, wo die Thomas Cook Koch-Tochter Condor die Bundesregierung um einen Überbrückungskredit gebeten hat. Wir berichten gleich aus London und Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat gerade vor dem UNO-Klimakonferenz in New York gesprochen. Die am Freitag von der Großen Koalition beschlossenen Maßnahmen finden derweil in Deutschland selbst ein überwiegend kritisches Echo. Auch dazu gleich Informationen. Beginnen wollen wir jetzt aber mit dem Notfallsystem zur Seenotrettung, auf das sich einige EU-Staaten, darunter Deutschland, am Nachmittag geeinigt haben.
Nicht tausend Bedenken äußern, wie es gelegentlich in der Politik der Fall ist, sondern anpacken, handeln. Und das ist heute geschehen und ich bin nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich.
Ja, so zufrieden der deutsche Innenminister Horst Seehofer zur Verteilung aus Seenot geretteter Migranten, zu der Übereinkunft, die dem oft wochenlangen Gezerre jetzt ein Ende machen soll. Paul Vorreiter auf Malta, kann das jetzt gelingen? Auf was genau hat sich Seehofer denn da mit seinen Amtskollegen aus Italien, Frankreich und Malta geeinigt?
Horst Seehofer hat zumindest einen Weg skizziert, wie ein Verteilmechanismus bei der Seenotrettung aussehen könnte. Doch der ist noch an sehr, sehr viele Fragezeichen geknüpft. Die Einigung von heute sieht eigentlich im Kern nur das vor, dass die Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Malta Unterstützung für einen solchen Verteilmechanismus werben wollen, der so aussieht, dass die Länder Italien, Malta grundsätzlich Flüchtlinge bzw. Migranten, die Gruppe ist etwas größer gefasst, es handelt sich nicht nur um Flüchtlinge, die Aussicht auf Asyl haben, sondern eben Migranten, die in Seenot gerettet werden, dass diese in Italien und Malta landen können weiterhin, dort allerdings in einem beschleunigten Verfahren Sicherheitschecks stattfinden. 4 Wochen sind dafür vorgesehen und dann eben diese Migranten dann verteilt werden auf die einzelnen Länder, auch zum Beispiel nach Deutschland, wo dann auch geprüft würde, ob denn die Migranten auch ein Anrecht auf Asyl haben. Also das Versprechen dahinter ist, dass man Italien und Malta nicht alleine lässt. Aber das, was hier das große Fragezeichen ist, ist natürlich das, wie wirksam ist denn ein solcher Mechanismus, wenn sich denn Staaten am Ende weigern würden, sich an so einem Verteilmechanismus zu beteiligen. Denn das muss ja erst noch geklärt werden. Es sind diese 4 Staaten, aber es ist angepeilt, dass insgesamt 10.
Ja, da scheinen wir Probleme mit der Leitung zu haben. Ich versuche es nochmal. Oder Herr Vorreiter, Sie hören mich noch. Also Sie waren gerade dabei, uns zu schildern, dass es da Probleme gäbe, dass insgesamt 10 Staaten, so habe ich Sie verstanden, da mitmachen sollen. Ist denn abzusehen, dass die sich da alle beteiligen? Ist das ausgemacht? Steht die Leitung jetzt noch?
Das ist, glaube ich, nicht ausgemacht. Also es ist zumindest so, wenn man Horst Seehofer zuhört, dann zeigt er sich sehr optimistisch, dass diese Länder zustande kommen. Aber man muss vielleicht etwas zur Genese dieser Einigung heute sagen. Eigentlich war bereits in Helsinki im Sommer angepeilt, dass ein Mechanismus auf den Weg gebracht würde und bereits heute feststehen würde, welche Länder denn mitmachen würden bei einem solchen Mechanismus. Da ist man in Verzug geraten und das Ganze ist insofern auch ein bisschen kritisch, weil, wie wir ja wissen, die meisten Überfahrten passieren im Mittelmeer über den Sommer. Und in diesem Sommer kann man auf jeden Fall sagen, auch trotz dieser Einigung heute konnten diese Bilder eben nicht vermieden werden, dass Flüchtlinge, Migranten tagelang, wochenlang im Mittelmeer umherirren, ohne zu wissen, in welchen Hafen sie steuern können.
Paul Vorreiter aus Malta. Und damit nach London, wo mit Thomas Cook, der älteste Reisekonzern der Welt, jetzt doch Insolvenz angemeldet hat. Damit droht rund 22.000 Mitarbeitern die Arbeitslosigkeit, darunter auch mehr als 4.000 in Deutschland. Das Unternehmen mit Millionenkrediten zu retten, das lehnt die britische Regierung ab. Sie hilft jetzt aber mit, die von der Pleite betroffenen Urlauber nach Hause zu bringen, wie Jens-Peter Marquardt berichtet.
Thomas Cook hat in Großbritannien die Geschäftstätigkeit vollständig eingestellt. Buchungen werden nicht mehr angenommen. Die 34 Maschinen der Thomas Cook-Flotte fliegen nicht mehr. Stattdessen hat die Regierung in London jetzt zunächst 45 Maschinen gechartert, um die gestrandeten Touristen nach Großbritannien zurückzubringen. 14.000 allein am heutigen Tag. Die größte britische Rückholaktion in Friedenszeiten, die den Namen Aktion Matterhorn trägt, wird an den kommenden Tagen weitergehen. Insgesamt sind etwa 150.000 Reisende aus Großbritannien betroffen. Die Opposition in London und auch die Gewerkschaften kritisieren, dass die Regierung jetzt viel Geld für die Rückholaktion ausgibt, sich aber am Wochenende geweigert hat, den Fortbestand des Reisekonzerns mit einem Millionenkredit zu sichern. Verkehrsminister Grant Shapps verteidigte die Entscheidung, die Regierung sei nicht dazu da, ein Reiseunternehmen zu führen. Und ein Staatskredit hätte vielleicht kurzfristig geholfen, aber auf Dauer die Pleite nicht verhindert. Premierminister Boris Johnson machte das Thomas Cook Management für den Konkurs verantwortlich. Allerdings hat auch der Brexit-bedingte Verfall des britischen Pfunds zu den Problemen beigetragen.
Und der Zusammenbruch des britischen Reiseveranstalters, der bringt auch die Bundesregierung in Zugzwang, denn bedroht ist damit auch der deutsche Ferienflieger Condor, ein Tochterunternehmen von Thomas Cook. Condor beteuert, den Flugbetrieb aufrechterhalten zu wollen, hat bei der Bundesregierung aber auch einen sogenannten Übergangskredit beantragt. Aus Berlin, Theo Gers.
Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook hat 140.000 deutsche Urlauber kalt erwischt. Sie bangen nun um Resturlaubstage und den Rückflug oder können seit heute erst gar nicht mehr in den Urlaub starten. Über eine Rückholaktion nach britischem Vorbild wollte die Bundesregierung am Mittag weder sprechen noch spekulieren. Tatenlos sei man aber nicht, versicherte der Sprecher des Auswärtigen Amtes Rainer Breul.
Wir verfolgen die Lage sehr genau und beobachten genau, was passiert, welche unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden, stehen mit allen Seiten im engen Kontakt. Dazu gehört das Verkehrsministerium, das BMWI, Thomas Cook Deutschland, der Deutsche Reiseverband und auch die Züricher Versicherung.
Der Hinweis auf die Zürich-Versicherung kommt nicht von ungefähr, denn dort hat Thomas Cook seine Kunden gegen die Folgen einer Pleite versichert. Pauschalurlauber sollten deshalb zunächst ihren sogenannten Sicherungsschein genau studieren. Dieser regelt, welche Versicherung die Kosten der Rückreise oder bei einem vorzeitigen Urlaubsabbruch die Entschädigung für entgangene Urlaubstage übernimmt. Die Versicherung übernimmt auch die Rückzahlung des Kaufpreises, wenn eine Reise wegen einer Pleite gar nicht angetreten werden konnte. Allerdings droht hier eine Unterdeckung. Gesetzlich zulässig ist es, dass Reisekonzerne die Haftungssumme für den Pleitefall auf 110 Millionen Euro begrenzen. Sollte Thomas Cook mit dieser Summe versichert sein, wären das, umgelegt auf 140.000 Betroffene, durchschnittlich 785 Euro pro Schadenfall. Doch es gibt Schätzungen, wonach der von Thomas Cook verursachte Schaden bei über 300 Millionen Euro liegen könnte. Träfe dies zu und überstiegen die Ansprüche damit die Versicherungssumme von 110 Millionen Euro, bekämen Kunden auch nur anteilig ihren Schaden ersetzt. In diesem Beispiel wäre das lediglich ein Drittel. Etwas besser dran als Pauschalurlauber, die direkt bei Thomas Cook gebucht haben, sind Reisende, die andere Veranstalter gewählt haben, deren Flug aber beispielsweise von der Thomas Cook-Tochter Condor abgewickelt wird. Hinzu kommen auch Individualreisende, die etwa bei Condor nur einen Flug gebucht haben. Die Condor ist nicht von der Pleite ihres Mutterkonzerns betroffen, fliegt also weiter. Sie nimmt aber keine Urlauber mehr an Bord, die Thomas Cook-Reisen gebucht haben. Condor hat allerdings bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt. Dem Vernehmen nach geht es um 200 Millionen Euro. Bestätigen wollte Corbinian Wagner, der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, diesen Kreditbetrag allerdings nicht.
Der wird derzeit geprüft, eine Entscheidung ist noch nicht getroffen worden. Zu weiteren Details kann ich an dieser Stelle keine Auskunft geben. Das betrifft sowohl die Summe als auch den Entscheidungszeitpunkt.
Geprüft wird derzeit vieles, bevor der Staat einspringt. Unter anderem, ob andere Kapitalgeber bereitstehen oder wie wahrscheinlich es ist, dass das Geld auch zurückgezahlt wird. Doch während in Berlin noch geprüft wurde, erklärte sich Hessen schon bereit zu helfen. Mit einer Landesbürgschaft, allerdings nur ergänzend zum Bund.
Nach der Thomas Cook-Pleite bittet Condor um einen Überbrückungskredit. Aus Berlin waren das Informationen von Theo Gers. Und wie sieht das für die betroffenen Urlauber jetzt in der Praxis aus? Eine Frage, der Christian Butkereit in der Türkei nachgegangen ist.
Viele Koffer und verzweifelte Gesichter. So stellt sich das Bild heute im Abflugterminal von Antalya dar. An anderen türkischen Flughäfen sieht es ähnlich aus. Am schwierigsten ist die Lage für die gut 21.000 Urlauber, die ihre Reise direkt beim insolventen Thomas Cook Mutterkonzern in England gebucht haben. Viele von ihnen warten derzeit in der Türkei darauf, zurückgeholt zu werden. Einen entsprechenden Auftrag erteilt die Regierung in London der Luftfahrtbehörde CAA. Die Aktion ist auf 2 Wochen ausgelegt. Der türkische Tourismusminister Mehmet Nur Ersoy sorgt sich aber, dass am Ende nicht nur die Briten betroffen sein könnten. Es seien auch viele Urlauber aus Deutschland und Skandinavien mit Thomas Cook in die Türkei gekommen.
Wir hoffen natürlich, dass es bei Großbritannien bleibt. Binnen 48 Stunden wird sich entscheiden, was mit Thomas Cook Deutschland passiert. So oder so hat es Priorität, dass unsere ausländischen Urlauber ohne große Unannehmlichkeiten wieder nach Hause kommen.
Ein deutscher Urlauber in der Warteschlange am Flughafen Antalya berichtet, dass er im Hotel aufgefordert wurde, die Zimmerrechnung aus eigener Tasche zu zahlen. So etwas dürfe nicht vorkommen, meint der Minister und fürchtet um das Ansehen der Türkei als Reiseland. Für solche Fälle seien die Reiseveranstalter versichert. Reiche das nicht aus, würde der türkische Staat einspringen, so Tourismusminister Ersoy.
Thomas Cook machte viel Umsatz in der Türkei und die Hotels und Tourismusunternehmen haben noch viel Geld zu bekommen. Ich habe heute Nacht mit dem türkischen Finanzminister Albayrak telefoniert. Wir haben uns darauf verständigt, betroffenen Hotels und Unternehmen mit Notkrediten zu helfen.
Der Verband der türkischen Reiseunternehmer befürchtet durch die Pleite von Thomas Cook einen Einbruch im Tourismusgeschäft. Der britische Markt, auf dem Thomas Cook einen entscheidenden Anteil hatte, macht etwa 6% des Umsatzes der Tourismusbranche der Türkei aus. Der türkische Hotelverband rechnet sogar vor, dass wegen der Thomas-Cook-Pleite jährlich bis zu 700.000 Urlauber weniger in die Türkei kommen könnten. Die Rückreise der Passagiere der deutschen Thomas-Cook-Tochter Condor läuft bisher offenbar nach Flugplan. Am Abend sollen noch 5 Condor-Maschinen abheben, unter anderem nach Hannover, München, Frankfurt und Düsseldorf. Noch mehr Urlauber als in der Türkei sind in Griechenland betroffen. Nach Angaben des zuständigen Ministeriums rund 50.000. Es wurde ein Krisenstab gebildet. In den kommenden 3 Tagen ist die Rückreise von gut 22.000 Urlaubern geplant. Noch heute sollen 15 Maschinen von den Urlaubsinseln Kos, Korfu und Zakynthos aus starten.
Ein Bericht von Christian Butkereit. Am Freitag hat die Bundesregierung ihr umstrittenes Klimapaket beschlossen. Heute konnte die Bundeskanzlerin die Maßnahmen schon ansprechen beim Sondergipfel der UNO zur Klimapolitik. Ein Treffen übrigens, dem US-Präsident Trump ganz bewusst wohl ferngeblieben ist. Aus New York berichtet Thilo Kössler.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, redete der Weltöffentlichkeit ins Gewissen. Dies sei kein Gipfel der leeren Worte, sagte er, und kein Gipfel der Verhandlungen. Dies sei ein Gipfel der Taten.
This is not a climate talk summit. We have had enough talk. This is not a climate negotiating summit, because we don't negotiate with nature. This is a climate action summit.
Selbstkritisch räumte Guterres ein, dass seine Generation kläglich dabei versagt habe, den Planeten Erde zu schützen und zu bewahren.
My generation has failed in its responsibility to protect our planet.
Der Maßstab des Handelns müssten jetzt die Kriterien des Pariser Klimaabkommens sein. Es müsse alles, aber auch wirklich alles daran gesetzt werden, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Sonst drohe eine Klimakatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Der Generalsekretär lobte die vielen Jugendinitiativen, die Millionen von Menschen auf die Straßen gebracht hätten, um nun endlich Taten statt Worte zu fordern. Sie hätten recht.
Young people are here, providing solutions, insisting on accountability and demanding urgent action. They are right.
Gleich im Anschluss an die Rede von Antonio Guterres kamen Jugendliche zu Wort, die ihre Forderungen im Plenum der Vereinten Nationen vortrugen. Die Rede von Greta Thunberg geriet dabei zu einer bitteren Anklage. Auf die Frage der Moderatorin, was ihre Botschaft sei, antwortete Greta Thunberg: Wir werden sie nicht mehr aus den Augen lassen.
My message is that we'll be watching you.
Den Tränen nahe warf Greta Thunberg den Staats- und Regierungschefs aus 193 Ländern eklatantes Versagen vor. Wie könnt ihr es wagen, uns vorzugaukeln, dass ihr uns Hoffnung macht, fragte sie.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Wie könnt ihr es wagen, uns mit dem Hinweis auf finanzielle Notwendigkeiten abzuspeisen und uns Märchen zu erzählen über die Notwendigkeiten ökonomischen Wachstums?
All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Sollten die Staats- und Regierungschefs ihre Haltung nicht ändern, sollten sie weiter versuchen, die Weltöffentlichkeit zu belügen und zu betrügen, dann würde ihnen die Jugend von heute niemals verzeihen.
You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
Greta Thunberg ist mittlerweile die Galionsfigur für den weltweiten Protest. Antonio Guterres nutzte mit dieser Veranstaltung die Dynamik der Straße, um diesen Gipfel zu ermöglichen. Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich vor ihrer Rede im Plenum der Vereinten Nationen kurz mit Greta Thunberg und nahm dann auch Bezug auf die weltweiten Jugendinitiativen, die den Klimaschutz ganz nach vorn auf die Tagesordnung der Weltpolitik katapultiert hatten.
Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört.
Merkel kündigte an, den deutschen Beitrag gegen den Klimawandel insgesamt von 2 auf 4 Milliarden Euro zu erhöhen und 1,5 Milliarden Euro in den Green Climate Fund einzubezahlen, der die ärmeren Länder bei ihren Bemühungen um Klimaschutz unterstützen soll. Selbstkritisch merkte die Kanzlerin an,
Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung und 2% der weltweiten Emissionen. Wenn alle so handeln würden wie Deutschland, würden sich die Emissionen weltweit verdoppeln. Jeder weiß, was das bedeutet.
Die Kanzlerin kündigte an, bis 2030 55% der Schadstoffemissionen einzusparen und den Anteil der erneuerbaren Energien auf 2/3 zu steigern. Angela Merkel bekräftigte, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral wirtschaften werde, und sie sprach von einer klimapolitischen Wende in ihrem Land.
Insgesamt sehen wir uns und unser Land vor einem tiefgreifenden Wandel, bei dem wir durch Anreize auch die Menschen mitnehmen müssen.
Aus New York ein Bericht von Thilo Kössler. Und während Angela Merkel am UNO-Sitz weilt, geht hierzulande die Auseinandersetzung um das von der Großen Koalition beschlossene Klimapaket munter weiter. Ganz massive Kritik kommt dabei von Umweltverbänden. Höchst uneinig ist man sich dagegen in der Opposition. Während die Grünen schon angekündigt haben, die Maßnahmen zum Klimaschutz über ihre Mitsprache im Bundesrat auf alle Fälle noch zu verschärfen, drängt die FDP auf nahezu das Gegenteil. Informationen von Barbara Schmidt-Matern.
Selten gibt es Tage im Berliner Regierungsviertel, in denen ein und dieselbe Sache hier in den höchsten Tönen gelobt und dort in Bausch und Bogen verurteilt wird. Das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung birgt jedoch genau diesen Sprengstoff, die Klimaschutzdebatte weiter zu polarisieren.
Was Angela Merkel mit nach New York bringt, reicht nicht mal, um die schwachen bestehenden Ziele zu erreichen. Es ignoriert alles, was die Wissenschaft uns sagt. Und es verhöhnt die vielen hunderttausend Menschen, die am Freitag in den Straßen Deutschlands für besseren Klimaschutz protestiert haben.
Da ist sich Martin Kaiser sicher, und der Greenpeace-Geschäftsführer fügt noch ein sehr persönliches Bekenntnis hinzu.
Und ich sage es hier ganz deutlich, das ist nicht mein Klimapaket.
Ein Satz, der an Angela Merkel erinnert. Die Kanzlerin hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte vor 4 Jahren sinngemäß gesagt, ein Land ohne humanitäre Migrationspolitik sei nicht ihr Land. So ähnlich empfinden nun die Umweltverbände die Klimamaßnahmen. Sie vermissen beim geplanten CO2-Preis die Lenkungswirkung und sie halten die Vorschläge für einen emissionsfreien Verkehr sowie den Ausbau der Windkraft für zu mickrig.
Das Problem ist doch, wir haben auf der einen Seite Ministerpräsidenten wie zum Beispiel Herrn Söder, die ergrünt sind und zum Beispiel einen Kohleausstieg 2030 fordern und damit sich ziemlich weit nach vorne bewegen. Aber auf der anderen Seite beim Ausbau der Erneuerbaren, gerade beim Wind, massiv auf die Bremse treten.
Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Alle namhaften Umweltverbände in Deutschland verlangen von der Bundesregierung, das Klimapaket noch einmal aufzuschnüren und bis zur großen UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Chile neu zu verhandeln. Für Jochen Flassbart kommt das nicht in Frage. Im Gegenteil. Der Staatssekretär im SPD-geführten Bundesumweltministerium lobt vor allem das geplante Klimaschutzgesetz als, Zitat, Schlüssel zum künftigen Erfolg.
Wir haben den Druck nach dem EU-Recht, dass wir unsere Ziele erreichen müssen. Wenn das in einem Sektor verfehlt wird, wird ein Minister, glaube ich, nicht gut in der Öffentlichkeit dastehen, aber es wird auch Geld kosten. Und ich glaube, die Freude bei der Familienministerin wird begrenzt sein, wenn sie immer das Versagen einzelner anderer Minister mit ausbaden muss.
Werden die Ziele verfehlt, sollen Sanktionen in Kraft treten, wobei viele Details aber noch ungeklärt sind. Kritik gibt es auch am geplanten CO2-Preis selbst. Das Klimapaket sei überhaupt nicht in der Lage, das Ziel von -55% Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Das meint am Morgen im Deutschlandfunk der Christdemokrat und frühere Umweltminister Klaus Töpfer.
Wir haben gegenwärtig in Deutschland pro Jahr etwa 70, 80 Milliarden Energiesteuern. Alle diese sind völlig klimablind entstanden. Ich kann den Bürgern nur schwer erklären, dass sie neue Steuern zahlen, wenn nicht gesagt wird, die alten werden wie folgt genutzt.
Die Grünen schwanken derweil zwischen Entsetzen und Enttäuschung über die am Freitag beschlossenen Maßnahmen. Parteichef Robert Habeck.
Das Problem ist, wenn man ein falsches System erst einmal einführt. Zum Beispiel den festgeschriebenen CO2-Preis mit 10 Euro, beginnend 21. Und dann hat man ungefähr Mitte des nächsten Jahrzehnts eine Lenkungswirkung. Den kriegt man ja kaum wieder weg.
Dem Grünen-Chef ist klar, dass sollte seine Partei irgendwann wieder Regierungsverantwortung übernehmen, es dann für die Grünen umso schwerer werden wird, schnelle und sozialverträgliche Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Die Ökopartei setzt deshalb auf Zuckerbrot und Peitsche. Sie will einerseits konstruktiv agieren, andererseits mögliche Blockaden im Bundesrat gegen das Klimapaket nicht ausschließen.
Der Streit um das von der Großen Koalition beschlossene Klimapaket geht weiter und verschärft sich noch aus Berlin. Informationen von Barbara Schmidt-Matern. Die Ungleichheiten zwischen West- und Ostdeutschland endlich zu beseitigen, das fordern 30 Jahre nach dem Mauerfall Politiker wie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow. Bei der Altersarmut allerdings scheint dieses Problem nicht zu bestehen oder unter umgekehrten Vorzeichen. Denn Altersarmut ist derzeit im Westen weiter verbreitet als im Osten Deutschlands. Nach einem Bericht der Rheinischen Post, die sich auf das Statistische Bundesamt beruft. Frank Eichmann mit den Einzelheiten.
Zunächst, wer arm ist in Deutschland, den erfasst das Statistische Bundesamt unter der Überschrift unter der Armutsgefährdungsschwelle. Das heißt aktuell für Alleinstehende im Osten weniger als 950 Euro im Monat, im Westen sind es gut 1050 Euro. Etwa jeder sechste Erwachsene muss derzeit mit weniger Geld auskommen. Aber während unter den Berufstätigen die Armutsgefährdung in allen Ostländern höher ist als im Westen, dreht sich das Bild bei den Rentnern komplett und das gilt auch, betrachtet man die Grundsicherung im Alter. Die beziehen rund 4% der Rentner im Westen, im Osten sind es rund 2%. Das stimmt zwar, sagt Matthias W. Birkwald, der Rentenexperte der Linken im Bundestag.
Davon darf man sich aber nicht täuschen lassen, denn wenn man sich das Ausmaß und vor allem die Entwicklung der Altersarmut anschaut, dann ist der Osten vor allem in Zukunft stärker betroffen.
Denn bis heute wirken unterschiedliche Arbeitswelten der Vergangenheit nach, die insbesondere für Frauen im Osten eine vergleichsweise hohe gesetzliche Rente bedeuten.
Und das liegt daran, dass es in den 60er, 70er, 80er Jahren für Frauen einen gesellschaftlichen Druck gab, nur Teilzeit zu arbeiten oder zeitweise gar nicht zu arbeiten, um die Kindererziehung alleine zu leisten. Im Westen. Dieses gab es im Osten nicht. Meine Vorgängerpartei hat ja bekanntlich im Osten fast keinen Fehler ausgelassen, aber es gab keine Arbeitslosigkeit und auch die Frauen hatten, weil es eine gute Infrastruktur mit Kindertagesstätten etc. gab, immer die Gelegenheit, auch Vollzeit zu arbeiten.
Und auch bei den Männern ist die Armutsquote Ost unter Rentnern zwar geringer, aber das wird kippen, warnt linken Politiker Birkwald.
Die Männer, die heute im Osten im Rentenalter sind, die haben zeitweise während der DDR 40 Jahre eine geschlossene Erwerbsbiografie gehabt und sind dann übergeleitet worden und haben jetzt eine anständige Rente. Die Männer, die ab jetzt und in Zukunft in die Rente gehen, die haben nach der Wende erlebt Arbeitslosigkeit, unfreiwillige Teilzeitarbeit, Arbeit im öffentlich geförderten Beschäftigungssektor und andere Formen prekärer Arbeit.
Niedriger Lohn bedeutet niedrige Beiträge und später eine niedrige gesetzliche Rente. In den nächsten 20 Jahren wird sich die heute noch deutlich geringere Grundsicherungsquote Ost an den Westwert anpassen. Gesamtdeutsch jeder Fünfte von Altersarmut bedroht sein. Immerhin will die Bundesregierung diese Altersarmut mit der sogenannten Grundrente zumindest für die abfangen, die wenigstens 35 Jahre lang gearbeitet haben. Bundessozialminister Hubertus Heil sagt mit Blick auf die neuen Länder:
Machen wir uns nichts vor, aufgrund der Tatsache, dass in Ostdeutschland die Frauenerwerbsbeteiligung sehr hoch war, aber wir auch eine Niedriglohnsituation hatten, gibt es ganz viele Menschen, vor allen Dingen Frauen in Ostdeutschland, die was von der Grundrente hätten. Und man weiß auch, dass in Ostdeutschland aufgrund der Geschichte dieses Landes Menschen mehr allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sind und nicht zusätzlich noch Betriebsrente oder Ähnliches haben, als im Westen das der Fall ist.
Eigentlich könnte die Grundrente kommen, nur will die SPD die im Koalitionsvertrag verabredete Bedürftigkeitsprüfung streichen, also die Offenlegung aller Vermögenswerte. Nein, das machen wir nicht mit, sagt die Union. Möglicher Kompromiss, wenn Ende nächster Woche neue GroKo-Verhandlungen beginnen zur Grundrente. Überprüft wird nur das monatliche Einkommen und eine Höchstgrenze festgelegt, bis zu der die Grundrente gezahlt wird.
In Fulda hat heute die Herbstversammlung der deutschen Bischöfe begonnen. Bis Donnerstag wollen sich die Katholiken mit Reformen befassen, die im Vatikan schon kritisch beäugt werden, zudem mit dem Thema Missbrauch. Und schon zum Auftakt heute blies den Bischöfen ein eisiger Wind entgegen bei Protesten vor dem Fuldaer Dom. Petra Klostermann berichtet.
Mit transparenten und purpurfarbenen Kreuzen demonstrierten Mitglieder und Unterstützer der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands für Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche und Zugang zu allen Ämtern. Bundesvorsitzende Mechthild Heil:
Wir wollen mehr Verantwortung tragen in der katholischen Kirche, wir Frauen. Der Ursprung von uns ist, als es rauskam mit der Studie über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, haben wir noch mal genauer hingeguckt, alle in der Kirche, und haben überlegt, woran lag das. Und da sind ein paar Themen aufgeploppt. Das liegt natürlich an der verqueren Sexualmoral bei uns in der Kirche. Es liegt an den Strukturen, den männlich dominierten Strukturen und wie die Priester ausgebildet werden. Ja, und natürlich auch daran, dass wir Frauen eigentlich kein Mitspracherecht haben. Wir machen die Hauptarbeit in der Kirche, aber Verantwortung in bestimmten Positionen dürfen wir nicht tragen.
Mit rund 450.000 Mitgliedern ist die KfD der größte katholische Frauenverband in Deutschland. Die Initiativen Wir sind Kirche, Aktion Maria 2.0 und die Betroffeneninitiative Eckiger Tisch ziehen ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie eine vernichtende Bilanz. Missbrauchsopfer Matthias Katsch ist enttäuscht.
Es fühlt sich verdammt lange an. Es ist schon wieder ein Jahr vergangen, ohne dass wir eine Entschädigung für die Opfer gesehen haben, ohne dass die Aufarbeitung tatsächlich in Gang gekommen ist. Es ist viel auf den Weg gebracht worden, aber jetzt hier in Fulda müssen auch Entscheidungen fallen. Insbesondere bei der Frage der Entschädigung, weil es droht jetzt tatsächlich bei der ganzen Debatte um den synodalen Weg, dass die Opfer wieder hinten runterfallen.
Reinhard Kardinal Marx rechtfertigt sich zum Stand der Aufklärung und Aufarbeitung.
Ich bin selber auch immer wieder nachfragend gewesen und musste mir dann aber auch sagen lassen, zum Beispiel mit dem Schmerzensgeld und Anerkennung des Leids, wie viele Sitzungen da stattgefunden haben, auch mit den Betroffenen und so weiter. Also bis dann wieder alle zusammenkommen. Also es ist nicht so, als sei nichts erfolgt. Oder auch zu überprüfen, ob die Punkte Aufarbeitung, Finanzen, Prävention wirklich eingehalten werden oder Ausbildung des Priesternachwuchs, der seelsorglichen Mitarbeiter, ob da ein Level eingehalten wird. Da gebe ich zu, da sind wir noch nicht so weit.
Außerdem wollen die Bischöfe über mögliche Reformen der katholischen Kirche beraten, also den synodalen Weg und den Brief von Papst Franziskus, der die deutschen Bischöfe vor Alleingängen warnt. Es wird auch um die wachsende Abkehr vom Glauben und vermehrte Einflüsse durch andere Religionen gehen, sowie um Klimawandel und Klimaschutz. Am Abschlusstag der deutschen Bischofskonferenz rufen die katholischen Frauen zu einer weiteren Demonstration auf.
Aus Fulda, Petra Klostermann. Sigmund Jähn, der erste deutsche Raumfahrer, ist tot. Er ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt jetzt mitgeteilt hat. Ein Nachruf von Nora Kilini.
Zündung und Start. Es war der 26. August 1978, als das sowjetische Sojus-Raumschiff 31 abhob, mit dabei der erste Deutsche im Weltall, Sigmund Jähn. Die DDR feierte ihren Helden, während Jähn zusammen mit seinem Kommandanten Valeri Bykowski hoch hinaus ins Weltall schoss, hatte die DDR-Propaganda eigene Höhenflüge.
Kepler und Leibniz, Heinrich Hertz und Lilienthal, sie alle haben an dem Fundament gebaut, auf dem sich heute das Gebäude der modernen Naturwissenschaft erhebt. Sigmund Jähn hat sich an ihre Seite gestellt.
Sogar Lieder wurden eigens über seinen Flug geschrieben. Den ganzen Rummel machte Jähn mit, weil er sich aus Dankbarkeit dazu verpflichtet fühlte. Eine Bewohnerin aus seiner Geburtsstadt Morgenröth-Rautenkranz erinnert sich.
In 4 oder 5 Uhr einstanden sie da, ne? Also das war ein Menschen mehr. Überall gewunken und Siggi und wie das so war. Ganz ruhig und ganz bescheiden, sehr bescheiden. Da geht auch nicht gerne, wenn Anlässe sind. Wenn er es meiden kann, meidet er das.
Sigmund Jähn arbeitete sich aus eigener Kraft hoch. Nach einer Buchdruckerlehre entschied er sich für eine militärische Karriere. Die brachte ihn bis zur sowjetischen Militärakademie der Flugstreitkräfte. Von dort aus wurde er zum Kosmonauten ausgebildet. Als der Generalmajor der Nationalen Volksarmee 1990 nicht mehr gebraucht wurde, landete er wieder im Sternenstädtchen nahe Moskau. Er arbeitete noch fast 15 Jahre dort als Berater für verschiedene Raumfahrtbehörden. 7 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten dauerte Jens Flug, bis er sehr hart auf dem Steppenboden in Kasachstan aufschlug, sodass er einen bleibenden Wirbelsäulenschaden erlitt. Trotzdem sagte Sigmund Jens nach der Landung und auch bei späteren Gelegenheiten immer wieder:
Und wenn man mich morgen wieder fragen würde, ob ich wieder fliegen würde, jederzeit.
Das ist auch eine Sehnsucht, aber auch Sehnsüchte müssen irgendwie realistisch sein.
Sigmund Jähn, bescheiden und beliebt. Ein Himmelsstürmer, der nie die Bodenhaftung verloren hatte.
Der erste deutsche Raumfahrer Sigmund Jähn ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein Beitrag war das, ein Nachruf von Nora Chilini. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten erwarten Sie dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.